Eigentlich sollte man Hitze frei kriegen heute. Aber bei uns in der Schule war es so, da gab es das immer wieder, wenn es morgens um 9.20 Uhr Grad draußen hatte, dann hieß es also heute hitzefrei. Und ich weiß nicht, wie viel Grad jetzt hier hat, aber wir danken Gott für Sonnenschein, aber manchmal ist es auch zu viel von diesem Guten. Also alles in Maßen. Mein Thema heute ist Resultate der Nachfolge Jesu. Darüber wollen wir uns Gedanken machen. Was habe ich davon, wenn ich Jesus nachfolge? Was habe ich davon, wenn ich gläubig bin, wenn ich Christ bin, wenn ich entschieden bin, Jesus zu folgen und so weiter, wenn die Welt hinter mir liegt? Habe ich was davon oder habe ich nichts davon? Zahlt sich das alles aus, die ganze Mühe, die ganze Plagerei, der ganze Stress? Habe ich was davon? Darüber wollen wir uns Gedanken machen. Aber die Resultate darüber, zuerst einmal, lass uns darüber Gedanken machen, was ist das eigentlich? Was passiert? Was sind die Ereignisse? Was habe ich vom Glauben, wenn ich die Bibel ernst nehme, wenn ich Gottes Wort befolge, habe ich was davon? Zuerst einmal möchte ich ganz herzlich einladen für Hedgecock. Am Sonntag, den 12. August, 19 Uhr wird er da sein. Morgens haben wir auch Gottesdienst, aber abends dann dieses spezielle Gottesdienst mit Bruder Josef Hedgecock. Und bei ihm geht es auch, höre die Stimme Gottes. Höre die Stimme des guten Hirten. Und sein erstes Buch, das habe ich vor vielen Jahren mal bekommen, habe ich gedacht, so etwas Blödes, so Mickey Maus ähnlich, da ist ein Schaf und hat Telefon in der Hand und telefoniert mit dem Himmel oder mit dem lieben Gott. Aber so ist es auch. Wir dürfen mit Gott sprechen und zwar persönlich. Und das wird sein Thema sein. Er wird persönlich, wie man Gott hört, wie man Gott begegnet. Er ist durch viele Tiefen in seinem Leben gegangen und all das, was er so erlebt hat als Sohn aus seiner kinderreichen Pastorenfamilie, was so seine Höhen und Tiefen waren, er war sehr enttäuscht von all dem, was er bei den Christen erlebt hat und mit den Christen erlebt hat, was sein Vater alles erlebt hat. Dann sage ich, ich habe die Schnauze voll, ich möchte kein Pastor werden und ich möchte nicht das Gleiche durchmachen, was mein Vater alles durchgemacht hat. Denn die Christen sind nicht die Süßesten und die Liebsten. Weißt du, das sind manchmal Böcke und Ziegen. So, aber was ist das Ergebnis der Nachfolge Jesu? Jesus möchte uns verändern, unser Charakter verändern, dass aus Wölfen Schafe werden. Und da braucht es ein Naturwunder. Denn von selbst werden die Schafe, die Wölfe nicht Schafe oder Lämmer. Was passiert, wenn ich Gottes Wort ernst nehme? Was sind die Ergebnisse, die Begleiterscheinung der Nachfolge Jesu? Bin ich nur ich befriedigt oder ist Gott auch befriedigt? Wie sieht das Leben aus? Was bringt mir der Heilige Geist? Und was lerne ich aus der Bibel? Und was finde ich auch? Weißt du, was heißt es, wir sollen Schätze sammeln? Aber was sind die Schätze, die ich in der Nachfolge Jesu sammeln sollte? Was erreiche ich, was erwirtschafte ich? Das meiste wird mir geraubt eigentlich. Was ich erreiche, was ich erarbeite, was ich erziele, das wird mir alles genommen, durch welche Umstände, durch Schwierigkeiten und dergleichen. Und wir bleiben unser Leben lang Suchende und Suchende und Suchende und Suchende. Und nur Findende sind eigentlich glücklich. Darüber mache ich mir Gedanken, was finde ich eigentlich, wenn ich bei Jesus bin? Ich denke nur, diese ganzen Findergeschichten in der Bibel, die Frau, die den Groschen gefunden hat, der Hirte, der den Schaf da wieder gefunden hat, sein Schäfchen, das verloren war, oder der verlorene Sohn, der nach Hause kam, verstehst du? Diese Freude, lasst uns freuen, mein Sohn war tot und ist lieber lebendig geworden. Oder der Andreas, der war so begeistert, wir haben den Messias gefunden und führt gleich den Petrus zum Herrn Jesus. Also, ist da was dran an den ganzen Geschichten der Bibel oder ist das alles nur so Trostpflaster, dass wir unterhalten werden, dass wir bei Stange bleiben und dergleichen? Eleonore von Reuss singt dann in einem Lied, ich bin durch die Welt gegangen und dann irgendwo in einem der Verse sagt sie, sie suchen, was sie nicht finden, in Liebe und Ehre und Glück. Sie suchen und sie finden nicht. Viele verschwenden viel Zeit im Suchen. Wir möchten das aufs Finden mal eingehen. Und was habe ich davon? Von der Begeisterung, von der Anbetung, wenn ich so von dem Glauben fasziniert bin und noch andere Menschen einlade, was kriege ich? Was springt mir dabei raus? Das ist diese Frage, die ich mir stelle. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin von Gott begeistert. Das ist nicht immer so gewesen, dass ich von Gott begeistert bin. Ich musste mich immer wieder neu begeistern, mich neu anstecken mit der Freude im Herrn. Immer wieder Valium nehmen oder dopen. Heute ist im Sport verboten zu dopen und so weiter. Aber ich musste mich irgendwie anpowern. Einfach singen, loben, preisen und so weiter, dass ich wieder auf einem bestimmten Level komme. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Aber wie kriege ich das hin? wenn ich in der Welt bin und ich war in der Welt und bin immer noch in der Welt, ja, verstehst du, ich bin noch nicht von der irgendwie abwesend, nein, aber da muss man irgendetwas haben, woran man sich freut. Man muss ein Ziel haben. Wenn du ein Ziel hast und das Ziel erreichst, dann bist du glücklich. Hast du keine Ziele und da ist nichts geplant und so weiter, dann ist die ganze Begeisterung futsch. Ich weiß noch, als ich mich bekehrte und meinen Freunden erzählte, ich habe mich bekehrt, dann sagten sie, ach komm, beruhige, das ist alles nur Strohfeuer. Aber ich muss ehrlich sagen, der liebe Gott hat so viel Stroh, dass er schon 50 Jahre oder mehr mit Stroh heizen kann bei mir. Verstehst du? Und ich habe immer noch Strohfeuer. Und es vieles, muss ich sagen, ist Strohfeuer. Auch im Herrn, in aller Ehrlichkeit. Das begeistert dafür seine Menschen zum Heiland und dann hat er ihn getauft und weg ist er. Oder vieles andere mehr. Ich habe so drüber nachgedacht, wo ich jetzt die Einladung schreibe für Bruder Hedgecock und da bin ich so viele Adressen durchgegangen, die ich gerne eingeladen habe. Und ich habe auch manche eingeladen, die nicht mehr kommen. Die sind getauft oder die haben Jesus erlebt. Und wenn ich so frage, die Leute, wo seid ihr, was macht ihr? Ich gehe in keine Gemeinde mehr. Weißt du, ich bin schockiert, wie viele Menschen haben Jesus erlebt, sind auch geheilt worden in der Versammlung von Billy oder wo auch immer, auch vielleicht beim Hedgecock manches gehört in den letzten 15 Jahren. Ich gehe in keine Gemeinde. Da gingen sie mal in die messianische Gemeinde, da gingen sie mal in diese Gemeinde und da gingen sie in jene Gemeinde. Heute gehen sie nirgendwo mehr hin. Verstehst du? Die Frage ist da, sind sie frustriert? Sind sie enttäuscht? Oder ist dem lieben Gott Stroh ausgegangen, dass er nicht mal mit Stroh heizen kann? Die Freude am Herrn. Weißt du, deshalb hat auch, glaube ich, Karl Marx war es, Religion ist Opium fürs Volk. Verstehst du, ist der Pulver denen ausgegangen. Und ich möchte dich einfach einladen, lass den Stoff nicht ausgehen. Sei begeistert im Herrn und raff dich immer wieder auf. Weißt du, einfach lass dich nicht den Glauben nehmen. Der Teufel möchte uns diese ganzen Erlebnisse nehmen. Und das soll alles umsonst gewesen sein. Das war alles wie Katz. Verstehst du? Nein, ich möchte euch Mut machen. Wir brauchen etwas Handfestes, etwas Stabiles, etwas Bleibendes. Und wir müssen immer wieder erneuert werden im Geist. Erneuert werden im Glauben. Erneuert werden in der Freude. Ich brauche jeden Tag neue Gebetserhörungen, neue Bestätigung, neue Inspiration von Gott, dann bleibe ich am Ball. Aber wenn ich das nicht mehr kriege, wenn ich das unterlasse, dann verliere ich den Anschluss. Dann verliere ich den Anschluss. Und deshalb ist es so wichtig, den Anschluss nicht zu verlieren. Was begeistert mich so an den Glauben an Gott, an Jesus, an den Heiligen Geist? Denk drüber nach. Was begeistert dich? Was begeistert dich an der Freude am Herrn? Verstehst du? Was begeistert dich? Was ist deine Begeisterung, denn wir sprechen manchmal so von Enthusiasmus. Enthusiasmus erfüllt sein von der Gottheit. Sind wir wirklich von der Gottheit erfüllt, vom Glauben erfüllt, von Jesus erfüllt? Für mich ist der Glaube an Jesus nicht etwas wie ein Museum, wo ich angucke und sage, ja, früher hat man das alles so gemacht. Oder damals, es war einmal, so fangen alle Märchen an. Oder der Glaube an Gott ist für mich nicht nur was für die Kirche oder eine fromme Dekoration. Es bestimmt mein Leben. Wenn ich aufstehe, Jesus, ich liebe dich. Jesus, ich bin dein Kind. Danke, Herr, dass ich dir gehören darf. Weißt du, da bitte ich nicht und bettel nicht, lieber Gott, mach das und mach das und mach jenes. Nein, ich danke einfach und freue mich. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasst uns freuen und fröhlich sein. Und das ist dieser Treibstoff für mein Leben. Das ist das, was mich begeistert und mich festmacht im Herrn. Ich lese Philipper Kapitel 4. Von Vers 4, da heißt es, freut euch immerzu, fortwährend, freut euch immerzu, weil wir mit dem Herrn verbunden sind und ich sage euch noch einmal, freut euch und alle sollen sehen, wie freundlich und gütig der Herr ist und wie gütig und lieb und freundlich ihr zueinander seid. Verstehst du, wenn ich das sehe, es gibt so viele nette Menschen. Es gibt nicht nur hässliche Menschen oder böse Menschen oder gemeine Menschen oder widerspenstige Menschen. Es gibt auch gute Menschen. Und ich freue mich immer wieder über Freunde, Bekannte und so weiter, wo ich dann irgendwie merke, du, die lieben den Herrn immer noch. Die haben den Herrn nicht vergessen. Die gehen jetzt noch viel öfters zur Kirche oder in die Gemeinde. Sie arbeiten sogar aktiv mit. Und dann heißt es weiter in Philipper 4, der Herr kommt bald. Macht euch keine Sorgen von dem, sondern wendet euch in jeder Lage zu Gott und bringt eure Bitten vor ihm. und macht kund, also im Gebet. Das heißt also, ständig miteinander mit dem Herrn reden. Das ist das Geheimnis eines erfolgreichen Glaubenslebens. Also macht euch keine Sorgen, sondern ja, preis Gott. Gott hat euch in diese Lage hineingeführt. Gott führt auch aus dieser Lage wieder raus. Dann, und sagt Paulus hier weiter, tut das mit Dank für das Gute, das er euch erwiesen hat. Und der Friede, der alles Menschliche übersteigt, wird euer Denken und Wollen im Guten bewahren und mit euch sein, weil ihr mit Christus verbunden seid. Das ist so wunderbar zu wissen, ich bin mit Christus verbunden. Und solange, wenn diese Verbindung nicht da ist, da denke ich, da stimmt was nicht. Etwas ist faul mit mir. Irgendwie bin ich falsch. Die Faszination des Glaubens. Es ist ein köstliches Ding, Hebräer 13, Vers 9, wo das Herz fest geworden ist. Weißt du, wir brauchen etwas, wo das Herz fest wird, wo wir sagen, hier, das ist meine Position. Und Hebräer 13 wird umschrieben, wie Gott es gefällt. Wir sollten so leben, wie Gott es gefällt, wie Gott es will, wie er geplant hat für unser Leben, dass wir nicht an bestimmte Dinge nicht hängen, an diesen materiellen Dingen, vergänglichen Dingen. Dann lese ich in Hebräer 13, dass man nicht am Geld hängen sollte, an materialistischen Dingen hängen sollte, man sollte glücklich sein, jeden Tag. Hauptsache, ich habe zu essen, Hauptsache, habe ich was anzuziehen, dass ich nicht nackt rumspringen muss und habe Dach über dem Kopf, verstehst du? Und Hauptsache, dieses Fundamentale. Und dann heißt es weiter in der Bibel, lass dir an meiner Gnade genügen. Was habe ich von der Nachfolge? Dass ich an seiner Gnade genügen lasse? Dass mein Leben an der Gnade Gottes innerlich festgemacht wird? Oder ist es eine innerliche Sache? Nichts Äußeres. Manche Leute denken, der Glaube an Gott ist was Äußerliches. Wenn ich an Christus glaube, habe ich Geld, habe ich Gesundheit, habe ich Erfolg, habe ich gutes Leben. Nein, da habe ich manchmal schwieriges Leben. Aber ich habe Kraft, das Leben zu meistern. Was habe ich vom Glauben? Verstehst? Ich weiß noch, da predige ich auf dem Schlossplatz in Stuttgart und dann kommt einer, mein Herr, was springt Ihnen dabei raus, wenn Sie so brüllen und schreien und predigen? Was springt Ihnen dabei raus? Ich sage, nichts, ich zahle noch drauf. Eigentlich zahle ich drauf, auch für die Sache Gottes, für das Werk des Herrn. Ich zahle noch drauf. Mir springt nicht viel raus. Und die Frage ist, was habe ich davon? Was bringt mir? Aber die Bibel sagt, niemand, der für Gott arbeitet, richtig arbeitet, wirklich arbeitet, nicht nur, ich muss das, nein, ich muss nicht, ich bin nicht beim Kommunismus, sondern ich bin in einer Freikirche, ich darf was tun, und es ist ein Vorrecht, dass ich das darf, dass ich für Gott da sein darf, ich kriege einen gerechten Lohn. Was ist das? Da habe ich so viele Fragen. Ich kriege mehr, als ich verdiene. Verstehst du? Nicht nur den Mindestlohn. Ich kriege beim Heiland mehr, als was ich verdiene. Gott ist fair in der Entlohnung. In Jesaja 49, Vers 4, der Prophet hat das gleiche Gesicht gedacht, so wie ich manchmal so denke. Ich aber dachte, ich arbeite vergeblich für die Katz, für gar nichts. Für was weiß ich, für wen. Ich dachte, ich arbeite vergeblich und verzehre meine Kraft umsonst und unnütz. Wiewohl mein Recht bei dem Herrn und mein Lohn bei meinem Gott ist. Weißt du, ich arbeite umsonst, ich bete umsonst, ich singe umsonst, ich predige umsonst, ich glaube umsonst, ich missioniere umsonst. Ich dachte. Weißt du, das ist, was der Teufel uns versucht, für Gedanken einzupflanzen. Ich dachte. Aber ich habe es umgedacht. Und ich weiß, es ist nichts vergeblich. Unsere Arbeit im Herrn ist nicht vergeblich. Da kriege ich neue Motivation, neue Freude. Als der Evangelist mir mal geschrieben hat, ich sollte wenigstens 5 Minuten am Tag beten. Ich habe nicht einmal 5 Minuten am Tag zusammengebracht zum Beten. Und dann sagt er, ja, tun Sie was für den lieben Gott. Und habe ich gesagt, was soll ich tun? Er hat mir ein Paket Traktate geschickt und sagte, verteile diese Traktate. Und dann habe ich die Traktate verteilt und dann habe ich den einen gesehen, der hat das durchgelesen, der andere hat es gesehen, das durchgelesen hat und so weiter. Und dann habe ich für die Leute angefangen zu beten, die Traktate bekommen haben und durchgelesen haben. Und dann habe ich eine ganze Weile mehr als 5 Minuten zusammengebracht. Ich habe auf die Uhr geguckt, schaffe ich das? Und der Herr segne den Mann, der das Traktat gelesen hat. Lass dein Wort wirken. Es geschieht nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch deinen Heiligen Geist. Bitte schick den Heiligen Geist. Habe ich so viel Grund zum Beten gehabt plötzlich. Deshalb, wenn du für Gott was tust und arbeitest, dann betest du, Herr, gib die Mittel, Herr, bring die Leute dazu, denn der Herr baut sein Reich, seine Gemeinde. Er tut hinzu zur Gemeinde. Er nimmt weg von der Gemeinde. Er ist es, der seine Gemeinde baut. Und er weiß auch, warum er das tut. So. Ich dachte, ich glaube doch schon richtig. Aber der Herr hat mir noch so viele Dinge gezeigt, was ich hier weitergeben möchte heute Abend oder heute Nachmittag, löse dich von Dingen, verstehst, die du nicht brauchst, die dich belasten. Mein Vater hat immer einen Spruch gehabt, danke Gott für jede Last, die du selber nicht aufgeladen hast. Weißt du, wir laden uns manchmal unnötige Lasten auf. Ach, das mache ich und das mache ich. Und dann wundern wir uns, wenn wir überfordert werden. Gott will uns nicht überfordern. Er legt uns eine Last auf, heißt es in meiner Bibel, und er hilft uns, die Last zu tragen. So, löse dich von destruktiven Mustern. Löse dich. Das macht dir so. Du musst nicht für alles dich schuldig fühlen. Verstehe ich, wenn da überhaupt. Jemand hat mir vor längerer Zeit geschrieben und sagt, Bruder Matthäus, ich fühle mich so schuldig. Bei uns an der Ecke passieren so viele Unfälle. Ich weiß gar nicht, muss ich da mehr beten, dass weniger Unfälle passieren? Nein, die Leute sollen nur vorsichtiger fahren. Verstehst? Aber es gibt Leute, die aus der esoterischen Raum kommen und so weiter, die sich für alles schuldig fühlen. Ich bin schuldig für das und schuldig für das und schuldig für das. Du bist für gar nicht schuldig. Und wenn du selbst schuldig wärst, Jesus hat deine Schuld gebüßt. Preis Gott. Aber, und was muss ich da tun? Muss ich mehr beten? Und muss ich da mein Kreuz, die Kreuzung an meiner Ecke unter das Blut Jesu bringen? Weißt du, kannst machen, was du willst. Vielleicht einen neuen Polizisten einstellen, bezahlen, der den Verkehr regelt und ein bisschen besser aufpasst. Es geht darum, nicht, dass gerade an der Ecke was passiert, das passiert an so vielen Ecken. Verstehst du? Bist nicht schuld für alle Kriege, alle Katastrophen und alle Probleme dieser Welt. Manche Leute fühlen sich immer gleich schuldig. Und der Teufel versucht uns Schuldgefühle einzureden. Aber ich bin so dankbar. Was habe ich von der Nachfolge Jesu? Ich kann alle Schuldgefühle, wenn ich selbst noch welche hätte, dem Heiland abgeben. Heiland, sorg du damit. Das ist dein Problem. Die Welt ist nicht mein Problem. Diese Nöte sind nicht meine Probleme, dass da Leute verhungern und die Umwelt zerstört wird. Das ist nicht mein Problem. Das ist nicht mein Problem. Es ist dein Problem. Du hast es zugelassen. Das sind alles Gottes Zulassungen, meine Lieben. Dann gibt es Gewissensbisse, Ängste und so weiter. Ich kann mich lösen von diesen Dingen. Und das ist etwas Positives für mich. Ich muss nicht ins Bett nehmen und einschlafen. Oh, was hast du heute wieder angestellt? Was ist heute alles passiert? Was hast du heute wieder falsch gemacht? Ich kann mich auch von dem ganzen Pessimismus lösen, dass ich sage, nein, ich nehme das alles nicht an. Und der erste Schritt in der Nachfolge Jesu ist, dass wir uns von all diesen Dingen lösen, was uns so schroff machen. Und sie verließen die Netze, und sie verließen den Vater, und sie verließen das ganze Gewerbe, und sie folgten ihm nach. Und wir müssen lernen, die Dinge zu verlassen. Und nicht daran zu hängen. Und sagen, ich muss alles machen. Ich bin für meinen Vater verantwortlich, ich bin für meine Mutter verantwortlich, ich bin für meine Kinder verantwortlich. Manche Leute, die haben schon Urenkel und fühlen sich immer noch verantwortlich. Weißt du, wir müssen irgendwo die Verantwortung dem Herrn abgeben. Du kannst deinen Mann, deine Frau, dein Kind nicht retten. Das kann nur der liebe Gott und der Heilige Geist. Und wir müssen es einfach nur Gott anheimstellen. Einfach unsere Sorgen dem Herrn überlassen und sagen, Herr, das ist dein Problem. Ich bete dich an. Viele Christen betteln, aber sie beten nicht. Beten ist nicht betteln. Sondern beten ist einfach Lob und Dank und Anbetung, Ruhm und Ehre sei dir, o Herr. Zurzeit lese ich da dieses apokryphische Gebet von dem Manasse. Es steht auch in der Bibel, er betet dieses Gebet, aber dieses Gebet ist nur uns bruchstückhaft in der Bibel, aber in den apokryphischen Schriften ist uns da mehr überliefert, wie er Gott lobt und wie er Gott preist und wie er Gott anbetet. Und erst ganz am Schluss, und Herr, denk auch an mich. Verstehst? Und denk auch an mich. Ich finde es ganz toll, dass er dann am Schluss einfach zu dem Ergebnis kommt. Herr, ich habe dich so groß gemacht, dich so geehrt, dich an erster Stelle in meinem Leben gesetzt. Und jetzt denk auch an mich ein bisschen. Und dann, Amen. Wir wissen ja, er war in der Gefangenschaft. Er war der letzte König von Juda. Er hat vieles schlecht erlebt, aber er hat nicht geklagt. Er hat sich keine Vorwürfe gemacht. Die Geschichte musste passieren, was passiert ist mit dem Nebukadnezar, dass der kommt und der Prophet Jeremia sagt, das ist mein Diener, dieser Nebukadnezar, dieser Götzendiener. Ist mein Diener, der erfüllt meinen Auftrag. Und dann passiert es mit dem König, dass er dann Augen ausgestochen werden und dass er in die Gefangenschaft gebracht wird. So, die ganzen Schuldgefühle, das schaffen die Psychologen nicht, dass sie dir ausreden, legen sich auf der Couch, denken sie drüber nach. Was haben ihre Eltern falsch gemacht? Machen sie so Familienaufstellung und was weiß ich, was da alles aufgestellt wird? Wer hat hier falsch gemacht? Niemand. Nur du. Wenn du was falsch gemacht hast, das bist du. Und du hast einen Fehler gemacht, du hast diese Dinge alle angenommen, sie angeeignet. lass Gott. Danke Gott für deine Eltern, ob sie reich waren oder arm, ob sie erfolgreich waren oder nicht erfolgreich waren. Weißt du, danke Gott und sag Gott, ich danke, dass sie mir das Leben nicht genommen haben, sondern gelassen haben und gegeben haben. Ja, ich danke, dass ich hier bin, dank meiner Eltern, und mach weiter. Denk nicht an deine Verletzungen. Der Teufel möchte uns ständig mit Verletzungen morsch machen, zerbrechen, aber deine Verletzungen sollen heilen, und die heilen nicht selbstverständlich. Wir müssen uns schon bewusst dem Herrn abgeben. Was habe ich von der Nachfolge? Dass ich bewusst die Dinge Gott überlasse, ihm anheimstelle, Dinge, die ich nicht verändern kann, das macht er. Denn du kannst nicht aus deiner Haut raus. Das, was du bist, bist. Und das, was in dir drin steckt, steckt in dir drin. So, du kannst nicht über deinen Schatten springen. Wenn du das kannst, kannst du auch aus deiner Haut rausgehen. So, du kannst nicht das Negative einfach so abstreifen wie die Schlange, die Haut. Oder irgendwas anderes. Nein, aber der Heilige Geist kann dir helfen, dass du Stück für Stück anders wirst. Dass du es plötzlich veränderst und dass die Leute dich gar nicht mehr kennen. So kenne ich dich gar nicht. Du bist nicht mehr so wie früher. Und es ist in unserem Leben ein Früher, ein Einst und ein Jetzt. So, der Heilige Geist ist der Helfer, der Beistand, der uns zur Seite steht, der uns hilft, dieses Kettenhemd, was die Ritter früher angezogen haben, die konnten selber anziehen, aber die konnten selber nicht mehr rauskommen. Verstehst du? Das war das Problem. Anziehen, wir können so schnell verschiedene Untugenden und Gewohnheiten uns aneignen, aber wir werden diese von selbst nicht los. Und da brauchen wir die Gnade Gottes und den richtigen Glauben. Und das passiert durch richtige Denkmustern, durch richtige Gedanken. Eigentlich alles, was in unserem Leben passiert, passiert über das Denken. Und das ist, wo unser Geist und der Sinn, unsere Gedanken erneuert werden, über das Denken. Deine ganzen körperlichen Defekte, ob du es glaubst oder nicht, lass es dahingestellt werden, hör es nur an, kommen vom falschen Denken, vom falschen Lebensstil, kommen aus deinen Ängsten, von den negativen Gefühlen. Du hast Angst. Und diese Angst schlägt auf den Magen, diese Angst schlägt sogar auf deinen Schlaf, deine Nerven. Und wie werde ich diese Ängste los? Und der Heiland sagt, komm und folge mir nach. Und dann, fürchte dich nicht. Ich finde es toll. Fürchte dich nicht, egal was passiert. In der Welt habt ihr Angst. Und zwar sehr viel, aber ich habe die Welt überwunden, sagt der Herr Jesus. Schau, das Kreuz ist jetzt überwunden, durch das Kreuz ist es überwunden. Du musst nicht mehr dort hängen. Ich meine, wenn du richtig glaubst, nicht religiös und nicht kirchlich oder gesetzlich, nein, so von Herzen. Und dann wirst du merken, ich überwinde diese ganzen Dinge und diese ganzen Gedanken, die mich krank machen, kaputt machen, die mich lähmen. Manche, weißt du, wenn es aufs Magen schlägt, verstehst du, das lähmt mich, das macht mich fertig. Ich kann diese Gedanken nicht vermeiden. Die kommen auf einem. Ich muss ein Schild um mein Leben bauen und sie nicht in mein Leben hineinlassen. Ich glaube und dann denke ich an die Gnade und Treue des Herrn. Der Herr ist gut, barmherzig und gnädig. So, und dann halte mich an dem Herrn. Wenn du richtig glaubst, verfügst du über ein gewaltiges Potenzial seelischer Kräfte. Du bist überzeugt, mit Gott springe ich über die Mauer. Mit Gott schaffe ich das. Mit Gott kriege ich das in den Griff. Und mit Gott kriege ich seelische, geistige und geistliche Kräfte. Das ist Resultate der Nachfolge, Ergebnisse der Nachfolge. Und das wirkt sich positiv auf meinen Körper, auf meinen Alltag, auf meine ganze Umgebung. Du machst Fenster auf und du singst. Dann sagen die Leute, was ist bei dir denn los? Ja, die feiern jetzt gerade. In den Hütten der Gerechten singt man vom Sieg. Die Fenster waren damals nicht so schalldicht wie heute. Das hat gehört, die klatschen, die tanzen, die hauen auf die Pauke. Da ist was los. Das wirkt sich auf deine Persönlichkeit auf deinen Charakter, auf deine Beziehungen. Weißt du, niemand will mit Heulsusen sich abgeben und Klageweiber. Verstehst du? Weine und du weinst allein. Lach und alle lachen mit. Das ist die Welt. Aber das ist Menschsein. Lach, freu dich. Oh, ich habe den Herrn, Halleluja, Lob und Dank, und nach mir die Sinnflut. Das mag so sein. Weißt du, wenn du richtig glaubst, das wirkt sich auch auf deine Finanzen aus. wenn du den Zehnten ins Haus Gottes bringst und der Herr dich dann belohnt mit, du findest wieder was oder dir wird was geschenkt oder Sonderangebot mit Rabatt und Nachlass. Ja, und du wirst versorgt. Du setzt durch das positive Denken in dir ungeahnte Kräfte frei. Du lernst besser, du arbeitest besser, du bist effektiver, erfolgreicher. Wenn ich an Gott glaube, deshalb meine Frage ist, was habe ich davon, wenn ich an Gott glaube? Weißt du, ich lasse mich vom Heiligen Geist leiten. Und er gibt mir die richtigen Gedanken im richtigen Moment für die richtige Situation. Und das ist schon viel wert, das Richtige im richtigen Moment zu finden und zu tun. Du hörst nicht mehr, und du hörst auf, Opfer zu sein, und du hörst nicht mehr, was die Leute dir sagen und wie die dich verdammen und verurteilen. Nein, im Gegenteil. Du weißt, mit mir ist alles in Ordnung, weil Jesus in mir ist. Wenn Jesus in mir ist, ist alles in Ordnung. Leute, das müssen wir uns mal vorstellen, uns mal zergehen lassen. Alles in Ordnung. Wenn ich Jesus Christus meine Sünden bekenne, ist so, als wenn ich noch nie gesündigt hätte. Mir sind alle meine Sünden vergeben. Und mein Name steht im Buch des Lebens. Weißt du, wir müssen uns das Evangelium richtig vorstellen. Dann hörst du nicht mehr Opfer zu sein, immer zu spät kommen, immer am falschen Platz zu sein, immer mit falschen Leuten zu tun zu haben. Wenn du wirklich in Gott und mit Christus bist, bist du kein Opfer mehr. Und so viele Menschen sind Opfertiere. Obwohl wir bei uns Opfer abgeschafft haben. Da wird kein Lamm und keine Ochse mehr geopfert. Aber viele Menschen sind Opfer von der Situation, von dem Stress, von all diesen Begebenheiten des Alltags. Weißt du, da bist du auch nicht mehr ohnmächtig. Nein, mit deinem Gott schaffst du es. Und das ist etwas wert. Das ist etwas wert. Der wahre Glaube bewahrt dich vor Irrwegen, vor Irrlehren. Du kannst Nein sagen. Egal, was die denken. Naja, lass das. Nein, das mache ich nicht. Das ist Überforderung für mich. Das ist zu viel. Weißt du, wir müssen mit unseren Kräften haushalten. Unsere Kräfte sind nicht endlos. Weißt du, wir sind nicht widerstandsfähig so in allen Dingen. Wir müssen lernen, immer stärker und stärker und stärker zu werden. Das ist das Ergebnis der Jüngerschaft. Und dann lernen sich durchzusetzen, dann lernt man sich zu verwirklichen. Wenn du richtig zu Gott stehst, wird er dein Leben bestimmen. Wird er zeigen, was du zu tun und zu lassen hast. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir geistig entgiftet werden. Jüngerschaft, Nachfolge ist, dass du das stehen lässt und das stehen lässt, dich geistig entgiftest. Von den falschen Prägungen, Programmen, von den Verletzungen. Jeder Mensch hat Verletzungen. Und man sollte damit leben. Weißt du, das ist nicht dein Tod. Verletzt werden wir alle. Verletzt werden wir alle. Das ist natürlich. Wir werden alle abgelehnt. Aber ich bin da. Was wollt ihr machen? Die Hitze kriegt mich nicht tot. Die Kälte kriegt mich nicht tot. Verstehst? Nein, wir sind da und wir arbeiten weiter. Weißt du, das ist nämlich die Nachfolge. Die Nachfolge macht dich widerstandsfähig. Es gibt dir Durchhaltevermögen und du wirst dich lösen von falschen Menschen, falschen Mustern. Du wirst nicht mehr ausgebeutet. Weißt du, das ist so wert. Du tust. Du tust vielleicht mehr als vorher, aber aus Liebe zum Herrn. Da reißt du Bäume aus. Da gehst du vorwärts. Wie noch nie, du rennst. Und meine Bibel sagt, die auf den Herrn harren, die kriegen neue Kraft. Sie laufen und sie werden nicht müde. Was habe ich vom Glauben? Muss ich dir sagen? Eine ganze Menge. Eine ganze Menge. Die Resultate der Nachfolge Jesu, weißt du, das musst du aufs Ganze sehen. Nicht, was habe ich jetzt gerade im Augenblick? Im Augenblick habe ich vielleicht nicht viel. Aber unter dem Strich, wenn ich nicht mehr da bin, oder wenn das alles vollendet ist, wenn das sich entwickelt hat, wenn es ausgereift ist, was bleibt dann noch unter dem Strich? Leute, und unter dem Strich bleibt eine ganze Menge. Da bleibst du. Da bleibt eine ganze Menge. Was bleibt? Weißt du, wir sehen immer nur das, was heute ist. Aber du musst aufhören, das heute nur zu sehen. Gott sieht das Ganze auf einmal. Das ganze Panorama. Gott macht keine halben Sachen. Gott will eine ganzheitliche Heilung, ganzheitliche Befreiung, ganzheitliche Erlösung. Es geht eben ums Ganze. Gott ist kein Kurpfuscher. Was er macht komplett. Und deshalb ist es so wichtig, den perfekten Willen Gottes zu kennen. Gott will dich als Ganzes retten. Nicht nur die Zipperlein wegnehmen, die ein Pickelchen wegnehmen. Nein, er will dich ganz komplett, ganz neu machen. Dich neu wiederherstellen, neu befreien. Deshalb sei erfüllt, nicht nur ein bisschen vom Heiland. Oh, wie süß klingt Jesu Name, verstehst du? Nein, das sollte so süß sein, dass wir, ja, die Engländer singen noch viel besser diese Lieder. Ich kenne diese Englisch, weißt du, in Deutsch kannst du nicht sagen, Jesus ist süßer als Zucker in der Dose. Aber so singen die Engländer, die englischen Menschen, verstehst du? Jesus ist süßer als der Honig. Und wir singen, oh, wie süß klingt Jesu Name. Noch viel tiefer, noch viel mehr. Es gibt gar keine Beschreibung. Es gibt gar keine Beschreibung von der Schönheit und Größe und Herrlichkeit Jesu. So, viele Christen sind nicht erfüllt von der Gottheit. Sie sind nicht enthusiastisch. Sie sind nicht begeistert. Und weißt du, was sie sind? Vogelscheuchen. Abschreckung. Aber dass die Leute sagen, die Christen sagen, aber so wie die, nee, danke. Da sind mir die Gottlosen viel lieber und die Atheisten viel lieber. Denn die haben wenigstens nichts, die opfern nichts und die tun nichts, aber die sind tot und dann ist vorbei für sie. Viele Fromme, wenn ich so manchmal die Leute anschaue, Christen anschaue, die sind gebückt, die sind traurig, die sind weinerlich, die sind ohnmächtig. Nein! Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Jesus Christus. Das war der Apostel Paulus, obwohl er Schwierigkeiten hatte, bis über die Ohren. Der Herr ist unsere Stärke, die Freude ist unsere Kraft. Echte Freude ist ein Resultat der Jüngerschaft, der Nachfolge Jesu. In Johannes 15, Vers 10 lese ich da, bleibet in mir und ich in euch und dann wird eure Freude vollkommen sein. Wenn du in Jesus bist, morgens, mittags, abends, du musst natürlich deine Arbeit tun, aber du kannst in deinem Inneren, in deinem Herzen Jesus haben, diese Freude am Herrn. Danke, danke, danke Jesus. Weißt du, du kannst gar nicht genug Danke sagen und nicht genug Halleluja sagen und nicht genug Hosianna sagen. Und da kommt der Herr in deinem Leben. Was hat der Herr Jesus gesagt, als sie da Hosianna auf der Straße schrien am Palmsonntag? Weißt du, ich werde nicht mehr zu euch kommen, es sei denn, ihr sagt wieder Hosianna. Gelobt seid ihr, da kommt im Namen des Herrn. Und wir sollten jetzt schon Jesus willkommen heißen. Hosianna, Jesus, komm wieder. Jesus, sei in meinem Leben, sei in meinem Alltag, sei in meiner Situation, sei du der Meister. Die Frage ist, wie bleibe ich in Jesus? Weißt du, unsere Freude soll vollkommen werden, nicht unvollkommen und unvollendet, vollkommen. Wie mache ich das? Johannes 16, Vers 23. Bitte den Vater in meinem Namen und er wird es euch geben. Und bis jetzt habt ihr noch nichts in meinem Namen gebeten. Bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude vollkommen ist. Deine Freude soll vollkommen sein. Ach, jetzt habe ich eine Gebetserhörung. Weißt du, oft ist es eine Lappalie. Aber gerade die Lappalien machen einen so glücklich. Da habe ich, also ich werde nie vergessen, am Flughafen hier vor einigen Monaten, da stehe ich da und ich sehe, eine Frau guckt da zu der Tafel, was für ein Flugzeug kommt. Und dann sagt die, also ich sage ja, was suchen Sie? Und ich sage, was da oben angeschrieben steht. Dann sagt sie, sie schickt der liebe Gott. Verstehst du, wir haben Grund zum Danken, wenn irgendjemand in unserer Nähe kommt und uns was Vernünftiges sagt, was Gutes sagt, was Nettes sagt, dich schickt der liebe Gott. Weißt du, das sind Engeldienste. Dich schickt der liebe Gott. Wann hast du zum letzten Mal gedankt für jemanden, den der liebe Gott geschickt hat? Ohne Gebetserhörung ist das Leben stinklangweilig, das Christenleben. Was soll ich? Unsere Freude soll vollkommen werden. Das ist der Wille Gottes. Ohne Wunder Gottes ist alles leer, hohl, traurig. Ohne Wunder Gottes, wir brauchen das. Zum Jonker Scho, der Pastor der größten Gemeinde in Seoul, Korea, kam ein Mädchen, frisch bekehrt, also noch nicht frisch bekehrt, aber sie ist eine Nachfolgerin Jesu und ihr Ziel ist, Menschen zum Heiland führen. Bitte, Pastor, beten Sie für mich. Ich habe schon 3 Wochen kein Wunder erlebt. Bitte beten Sie für mich. Ich habe 3 Wochen kein Wunder erlebt. Wie viele Wochen sind schon und wie viele Monate oder wie viele Jahre sind schon bei dir, dass du kein Wunder erlebt hast, keine Gebetserhörung hast? Vielleicht muss man auch für dich beten. Ohne Gottes Beistand ist unsere Freude nicht vollkommen. Ohne Gottes Reden ist unsere Freude nicht vollkommen. Ohne Gottes Trost. Du hast geheult, du warst niedergeschlagen, du lagst am Boden. Und Gott hat dich aufgerichtet. Das macht uns glücklich. Ohne Sieg ist unsere Freude unvollkommen. Ohne der Ruhe Gottes, den Frieden Gottes, ist alles umsonst. Wenn wir in Jesus sind, freuen wir uns alle Zeit. Ob hoch oder tief, ob es bergauf geht oder bergab geht, wir freuen uns. Wir freuen uns, wenn es bergab geht. Soll ich dir sagen, warum? Da muss ich mich nicht anstrengen. Das geht von selbst. Bergauf, da muss ich radeln, da muss ich treten, da muss ich arbeiten. Aber bergab geht alles von selbst. Das kommt. Und deshalb, in unserem Leben darf ruhig bergab gehen. Wir sind da oft falsch programmiert. Ich muss immer rauf, 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 rauf. Ganz hoch hinaus. Nein, lass mal Dinge gehen. Lass den Wagen rollen. Und bremst ein bisschen, verstehst du, wenn es sein muss. Aber wir haben oft Angst. Ja, es geht bergab, ich verliere das. Nein, auch das Bergabfahren hat seine Schönheit. Denk drüber nach in deinem persönlichen Leben, das ist Urlaubszeit. Genieße dein Leben. In meiner Bibel heißt es, wer da hat, dem wird es gegeben. Und wer nicht hat, dem wird sogar das genommen, was er hat. Und dem gegeben, dass der andere es habe. Deshalb, wir müssen lernen, verlieren und gewinnen. Wahre Freude ist Begeisterung an Gott, durch Gott und für Gott. Das sind die Resultate der Nachfolge. So wenige, paar, einige. Aber ich will noch viel mehr bringen, was auf meinem Herzen liegt. Weißt du, Gott weiß, was gut ist für uns. Auch wenn es bergab geht. Weißt, auch wenn es manchmal uns die Dinge nicht nach vorne bringen. Weißt du, du stehst auf der Stelle und du trittst auf der Stelle, du kommst nicht weiter. Aber der Herr sagt, ich will dich glücklich machen, ich will dich fröhlich machen, freu dich, dass du nicht so hetzen musst. Weißt du, zeitlang habe ich gebetet, lieber Gott, schick Menschen in die Gemeinde. Viele Menschen. Und die kamen auch. Aber mit jedem Menschen kam ein Problem. Jeder Mensch ist ein Problem. Verstehst du? Bringst du seine Schwierigkeiten. Ja, weißt du, da musst du Seelsorge machen, da musst du dich um die Leute kümmern. Die meisten waren arbeitslos, die meisten waren krank oder was weiß ich, musst besuchen oder lagen im Sterben. Weißt du, Gott bringt Menschen. Aber der bringt dir die Probleme. Deshalb danke Gott für jede Last, die du selbst nicht dir aufgeladen hast. Was ist Nachfolge? Einfach ruhig bleiben, glücklich bleiben, auch wenn es manchmal auf der Stelle trittst, nicht weiterkommst und sagst, warum? Weißt du, wenn du nicht weiterkommst, du reifst. Im Stillstehen, im Stillsitzen reifst du. Die meisten können gar nicht mehr stillsitzen, die fallen dumm vom Stuhl. Ja, ich hab's getestet. Ich weiß. Weißt du, die schlafen ein. Aber Gott will, dass wir gesund sind, dass wir stark sind, dass wir glücklich sind. Er hat einen Plan für unser Leben. Wenn du richtig an Gott glaubst, dann beherrschst du die Grundsätze des Lebens und machst aus deinem Leben das Optimal, in welcher Situation auch immer. Egal in welcher Situation, du kommst nicht raus, bist im Gefängnis, nehmen wir mal an. Aber auch im Gefängnis kannst du sehr produktiv sein. Richard Wurmbrand, ein evangelischer Pfarrer, der 14 Jahre im Gefängnis war, der hat gesagt, also sobald die Wärter weg waren und ihre Nachtruhe haben wollten, habe ich erst angefangen, aktiv zu werden. Ich habe Predigten im Gefängnis gepredigt, und zwar zum lieben Gott. Und habe dem lieben Gott gesagt, und diese Predigten habe ich zu Gedichten gemacht. Nachts, weißt du, wo die anderen schlafen, dann macht das Kind Gottes Gedichte über Gott und predigt mit Gott und zu Gott und lobt Gott und preist Gott und betet Gott an, nachts. Weißt du, du lernst mit Gott die Dinge in den Griff zu kommen. Und Richard Wurmbrand sagt, ich hätte diese ganzen Gehirnwäsche und alles, was da war, nicht überlebt, wenn ich nicht meine Zeit mit Gott gehabt hätte. Wo ich einfach, ich habe die Gefängnismauern, das waren die meine Zuhörer, und ich habe denen gepredigt in der Einzelne. Weißt du, als einsamer Mensch, du kannst es zu Hause predigen. Und vielleicht solltest du mal anfangen, zu Hause Gott zu predigen und Gott sagen, was er alles so für dich ist, was er für dich bedeutet, was er alles für dich schon getan hat. Weißt du, die großen Taten Gottes rühmen. Wenn du dich richtig mit Jesus identifizierst, richtig Jesus angezogen hast und Jesus in dir ist, weißt du, dann hast du Selbstbeherrschung und Selbstkontrolle. Da können die blasen und pauken und schlagen, was sie wollen und alle Stunden Licht anmachen und nach dir gucken, wie es dir geht. Dir geht's blendend, verstehst du, in der Gefängniszelle. Ich mach dir Mut. Und Richard Wurmbrand hat Gott gedankt, weißt du, der hat seinen Zehnten von seinem Abendessen oder Morgenfrühstück gegeben, was er hat. Da kam immer wieder eine Ameise und dankte Gott für die Ameise. Er wusste, er hat kein Licht gesehen, keinen Tag gesehen, keine Sonne gesehen und so weiter. Aber er wusste, solange noch diese Ameise kommt, besteht die Welt noch. Existiert die Welt noch. Und hat dieser Ameise einen Krümel gegeben, das war sein Zehnter. Wer hat es nicht im Gefängnis gehabt? Identifiziere dich mit Jesus. Jesus nachfolgen. Dann lernst du, dich an Kleinigkeiten zu freuen. An der Ameise. In der Bibel steht über Ameisen. Du kannst eine ganze Menge lernen von den Ameisen, von den Kranichen, von den Dachsen. Lies mal, was da drin steht, alles in der Bibel. So, da wird dir gezeigt in der Nachfolge, wenn du anfängst mit dem Herrn Jesus zu gehen, wirst du freier und freier von dir selbst. Du musst nicht mehr was beweisen. Weißt du, wem willst du was beweisen? Ich habe dieser Tage ein Mail bekommen von einem katholischen Priester, der war bis so kurz vor seiner Rente katholischer Priester. Und er sagt, Pastor, wenn ich als katholischer Priester in die Rente gegangen wäre, hätte ich 3150 Rente. Aber ich habe geheiratet. Und man hat mich aus der Kirche rausgeschmissen, weil ich geheiratet habe. Verstehst? Und jetzt kriege ich ich kriege gerade 296 Euro Rente. Und jetzt kämpfe ich um meine Rente. Das ist die ganze Zeit der Kirche gedient. Undank ist der Welt Lohn. Das hat mich traurig gemacht. Weißt du, da erkennt er die Wahrheit, da sieht er, weißt du, das ist unbiblisch, Zölibat. Gott hat Mann und Frau zusammengefügt. Und es ist nicht gut, wenn der Mensch allein ist. Und jetzt erkennt so jemand sowas, verstehst du, und dann wird er gleich, ja, ausgemustert. Sein Beamtengeld wird gestrichen und alles Mögliche. Aber Jesus sagt, kommt her zu mir, ich werde euch versorgen. Du bekommst vielleicht Nachteile, wenn du ernst machst mit deinem Glauben, wenn du das tust, was dein Herz dir sagt. Das ist es nämlich. Nachfolge. Du kannst dem Herrn Jesus jetzt nicht mehr hinterher tippeln irgendwo, in Palästina oder was weiß ich. Nein, du kannst jetzt deinem Herzen folgen, denn er ist jetzt in dir und das tun, was er dir sagt. Und es kann manchmal so komisch sein, dass du gegen deine Kirche verstoßt, verstehst du? Ich kenne Fred Ritzhaupt, ein Pastor sogar bei der Gemeinde Gottes war, der hat auch geheiratet. Und ich kenne einige Priester, katholische Priester, die gesagt haben, das kann nicht biblisch sein. Und du merkst plötzlich, ja guck mal, die Kirche ist gar nicht so biblisch, wie sie ausgibt. Denn es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist und so vieles andere mehr. Und Gott hat Mann und Frau zusammengefügt. Gott hat das Werk, dann müssen wir Gott entmündigen. Nur nebenbei. Nachfolge ist, das zu tun, was das Herz einem sagt. Und nicht der Verstand und nicht die Kirche, sondern was das Herz sagt. Wir dienen Gott, weil wir Freude haben und weil wir wissen, das Leben ist mehr als nur Religion. Gott will in uns Gestalt gewinnen. Und wenn du in Jesus bleibst, wirst du vieles ganz anders sehen, ganz anders betrachten und auch dich ganz anders entscheiden. Du bist für den Thron bestimmt. Weißt du, was das bedeutet? Ich werde mit Christus regieren. Ich bin für die Herrlichkeit bestimmt. Du auch. Für die Gemeinschaft mit Gott. Und im Himmel wird nicht der Matthäus sein oder weiß ich wer noch. Nein, da wird nur Jesus und Jesus und Jesus allein sein. Und deshalb, ich bin für Jesus bestimmt. Er hat mich erlöst. Ich diene ihm. Und ich lebe für ihn. Und jetzt, ich muss noch ein paar negative Kennzeichen der Nachfolge noch zitieren, ganz kurz. Ich muss Wegweiser für andere sein. Für ein gutes Leben. Ich muss anderen Orientierung geben. Ich hinterlasse Spuren, in denen andere mal gehen werden. Gott hat einen Urplan für unser Leben. Das ist wahr. Und deshalb, ich muss irgendwie Menschen auf Christus hinweisen, aber ich muss letztendlich für mein Seelenheil selber sorgen. Das kann niemand anders tun. Gott ist der Macher in meinem Leben. Er ist, der mich da entwickelt. Er ist, der mich bildet. Er ist, der mich gestaltet, der mich erleuchtet. Und weißt du noch was? Bitte erschreck nicht. Wenn ich so die Jünger in den Evangelien lese, die haben Fehler gemacht, Schnitzer, verstehst du, die haben so viel Blödsinn gemacht. Wie die kleinen Kinder. Petrus, Herr, wenn du bist, ruf mich, ich komme zu dir. Und spaziert auf dem Wasser. Verstehst du? Und dann fangen die an zu sinken. Andere Sachen. Die haben so viele Fehler gemacht und Gott erlaubt, damit du Fehler machst. Gott erlaubt. Bitte halt dich fest. Damit andere von dir was lernen, damit andere durch dich ermutigt werden. Weißt du, wenn die sehen, dass du Fehler machst, sagen sie, ja, kann ich auch Fehler machen. Und wenn ich Fehler mache, gehe ich deswegen nicht verloren. Denn, weißt du, Fehler machen wir alle. Wir versagen mannigfaltig. Und in meiner Bibel heißt es, und wenn wir fallen, so haben wir einen Fürsprecher bei Gott im Himmel, Jesus Christus. Und deshalb, Gott erlaubt, dass du Fehler machst. Und dass du, dass die anderen sagen, ja, guck mal, wenn der das schafft, wenn der da durchkommt, wenn der Herr ihm hilft, dann wird er mir auch helfen. Wir sind hier. Wir sind hier nicht zum Herrschen. Also deshalb, ich habe mir das aus dem Kopf geschlagen, dass wir hier Autorität haben, Vollmacht haben, die Welt auf dem Kopf stellen, Revolution sind. Nein, wir sind hier im Ausbildungsprogramm Gottes. Hier lernen wir. Das ist unsere Schule, Grundschule. Hier lernen wir. Und Gott ist unser bester Pädagoge. Was habe ich von der Nachfolge? Gott entwirft unser Leben. Und Gott löscht das Negative in unserem Leben aus. Und Gott programmiert uns auf das Neue. Schau nicht auf die Menschen. Schau auf mich. Das ist, was er dir sagt. Und dann sagt er weiter, ich will das steinerne Herz aus euch nehmen und euch ein fleischendes Herz geben. Weißt du, wir sind hier zur Herzoperation. Ja. Der Herr ist ein Chirurge. Weißt du, er will uns einen neuen gewissen Geist geben und aus uns gewisse Leute machen, die nicht mehr nach dem Gesetz und nach dem Buchstaben leben. Und alles, was Gott mit uns macht und verwandelt und verändert und so weiter, das ist alles für die Ewigkeit. Und hier, glaubt doch nicht in Blödsinn. Und ich sage, das ist ein Blödsinn, charismatischer, pfingstlicher Blödsinn. Ja, wir machen das, wir schaffen das, wir haben Power. Ich kann alles, ich kann alles. Weißt du, wenn diese Worte, wo Paulus sagt, ich kann alles oder ich vermag alles, du musst den Kontext lesen, im Zusammenhang lesen, wie das zusammensteht. Er sagt, ich vermag alles, ich kann arm sein, ich kann reich sein, ich kann haben und ich kann nicht haben. Das kann ich auch schon. Verstehst du? Ich kann glücklich sein und kann unglücklich sein. Das ist, ich vermag alles. Aber das heißt nicht, dass ich alles kann. Dass ich schöpferisch bin, dass ich der halbe liebe Gott bin. Das bin ich nicht. Aber ich bin auf dem Weg. Und indem wir uns hier und dort und da bewähren, und wir sind hier zur Bewährung. Ich habe diese Tage so alte Akten noch durchgeguckt, weil ich so Leute einlade, die mal früher hier in der Gemeinde kamen und so weiter und nicht mehr kommen. Ich war mehrfach Bewährungshelfer für manche hier, die auch zu uns kommen. Verstehst du? Bewährungshelfer. Mörder, Diebe oder was weiß ich, was sie angestellt haben. Überfälle. Bewährungshelfer. Weißt du, und die mussten regelmäßig zu mir in den Gottesdienst kommen und da musste ich einen Haken machen, dass sie da waren. Bewährungshelfer. Und wir sind auch hier in dieser Welt für den lieben Gott, dank der Hilfe des Heiligen Geistes, in der Bewährung. Wir haben Fehler gemacht und jetzt müssen wir uns bewähren, dass wir diese Fehler nicht mehr machen. Uns wurde vergeben, wir sind freigesetzt zur Bewährung. Denk drüber nach. Wer Gottes Ordnung hält, der wird leben. 3. Mose 18, Vers 5. Der wird leben, die sich an Gott halten, heißt es hier. Sie werden weiterkommen. Sie werden nicht unwissend bleiben und dumm und naiv. Nein, die werden nicht verwirrt und die werden nicht verunsichert und verführt und verdorben werden. Die werden den Weg finden, die meine Stimme gehorchen. Und wer Jesus leugnet, den Heiligen Geist ablehnt, der muss nicht glauben, dass Gott ihm hilft, dass Gott ihn heilt, dass Gott ihm beisteht. Deshalb Nachfolge ist, halte dich an den Herrn. Psalm 37, halte dich an den Gesegneten und du wirst gesegnet. Und das heißt nicht, halte dich an einen gesegneten Menschen allein, sondern nein, halte dich an einem Gesegneten, halte dich an Jesus. Der ist der Gesegnete Gottes und du wirst gesegnet werden. Therapie. Die meisten Leute wissen gar nicht, was Therapie ist. Die gehen zur Therapie. Weißt du, was Therapie ist? Heilung durch die Anbetung Gottes. Weißt du, wenn du Gott anbetest, oh Herr, oh Herr, oh Herr, du hast vielleicht keine Worte, aber du betest den Herrn an. Das ist Therapie. Ob jetzt Chemotherapie ist oder Lichttherapie ist oder welche Therapie das auch sein mag. spielt keine Rolle. O Herr, du bist mein Licht, du bist mein Heil, du bist mein Leben. Und wer nicht an Gott glaubt, der nützt die ganze Medizin nicht. Selbst wenn du die ganze Apotheke auffrisst, wirst nicht gesund werden. Weißt du, nur einer ist unser Arzt, das ist Gott selbst. Alle anderen sind nur Praktikanten zur Ausbildung. Ja, sind nur Praktikanten. Unglaube hat noch niemand gesund gemacht. Noch niemand. Aber ich kenne keinen. Jesus heilt die Kranken, und zwar die Keime in uns, die krank machen. Und das ist eine ganze Menge von Keimen, die krank machen. Diese, weißt du, du hast schwache Momente. Diesen glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Das geknickte Rohr wird er nicht abbrechen. Die inneren Brüche wird er heilen. Das ist, weißt du, wo du geknickt bist, wo du manipuliert wurdest, wo du zerstört wurdest. Der Herr sagt, Kopf hoch. Steh auf. Nimm dein Bett und geh nach Hause. Fang an, das zu tun, was er dir sagt. Jesus als Gegengift gegen das ganze verderbliche Wesen in uns, was uns verdirbt und uns krank macht. Jetzt, weißt du, bei dieser Hitze, das schimmelt und fault alles so schnell. Ich weiß nicht, ob ihr das merkt, aber auf jeden Fall, weißt du, ist alles schön und lieb und nett, aber es hat auch seinen Preis. Der Mensch ist ein erlösungsbedürftiges Wesen, ist krank an Leib und Seele und der Geist wird erneuert. Du fängst an ganz neu zu denken, du denkst um, gehst an den Weg, machst dir andere Gedanken, nimmst alles nicht mehr so ernst. Obwohl manche sagen, nimm die Dinge ernst, weißt du, das ist so oberflächlich, so leichtfertig. Nimm die Dinge nicht so ernst. Die Welt geht auch ohne dich weiter. Weißt du, manche denken, sie sind unersetzlich. In dieser Welt ist niemand unersetzlich. Der fällt und dann steht jemand anders an seinem Platz und kämpft weiter. So ist die Welt, so ist das Leben. So war das der Turmbau zu Babel. In der Geschichte von Turmbau zu Babel, in den Legenden wird uns beschrieben, da fiel einer vom Gerüst runter und stand gleich der Nächste da und machte weiter. Und heutzutage fallen so viele vom Gerüst der Gesellschaft runter. Da machen gleich andere weiter. Und die machen oft manchmal besser weiter, als man selbst gemacht hat. Du musst bereit sein, nur dich dem Willen Gottes zu überlassen. So habe ich diese Tage immer wieder euch gesagt. Kein Kranker kann geheilt werden, wenn er dem Arzt nicht vertraut. Bevor Jesus die Kranke heilte, hat er zuerst die Seele vertraut. Glaubst du es wirklich? Vertraust du es dem Herrn? Und wenn der Ja sagte, er sah sie an, heißt es immer wieder. Und als er sah, dass er glaubte, und dann sagt Petrus, Aeneas, steh auf, du bist gesund. Als er sah, dass er glaubte, man kann sehen, ob einer glaubt oder nicht. In der Versammlung kannst du ganz gut sehen, ob einer gläubig ist, das hängt, wie du auf dem Stuhl sitzt. Weißt du, wenn einer auf dem Stuhl sitzt und sich nach vorne bückt, der will noch mehr wissen. Der weiß nicht genug. Aber wenn einer so sitzt und der Arme verschließt und so sagt, was will der Kauz erzählen, der Lotterbube da oder was weiß ich, beim Paulus in Athen, die Leute waren zu schlau und die konnten nichts begreifen. Und dann sagt Jesus, dir sind deine Sünden vergeben. Auf das habe ich gewartet, sagt diese Person dann. Genau das. Das Grundproblem muss gelöst werden. Und das ist, was ich von der Nachfolge habe. Meine Grundprobleme werden gelöst. Die Resultate der Nachfolge ist, dass du weißt, wer du bist, wo du herkommst und wo du hingehst. Wenn du das weißt, bist du der glücklichste Mensch. Wenn du das weißt. Deine Entwicklung, weißt du, geht weiter. Wenn du Jesus nachfolgst, wächst du über dich selbst hinaus. Du entdeckst und entwickelst Fähigkeiten und Qualitäten, die vorher gar nicht da waren. Du verstehst plötzlich die Welt ganz anders, siehst die Welt ganz anders. Du kannst glauben, wo die anderen verzweifeln. Du hast Selbstbewusstsein. Manche Leute sagen, du bist eingebildet. Aber darfst eingebildet sein, denn du hast Jesus in dir. Du darfst stolz sein. Welch Glück ist, erlöst zu sein. Also, wenn das nicht wahr ist, sing diese Lieder nicht. Welch Glück ist, erlöst zu sein, Herr, durch dein Blut. Wir sind die glücklichsten Menschen. Wir haben mehr als im Lotto gewonnen. Wir haben ein Sendungsbewusstsein. Wenn du an Gott richtig glaubst, dann weißt du, ich bin nicht für mich allein, sondern ich bin für die anderen Menschen da als Wegweiser zur Orientierung. Das Leben, die Welt, die Menschen, die wirst du ganz anders sehen. Du siehst sie im Lichte Gottes. Auch der ist ein Liebling Gottes. Auch der oder die ist eine Perle. Auch die oder der ist ein Goldstück. Ja. Und da wird dich niemand so schnell aus der Bahn werfen. Und du wirst merken, plötzlich, wenn du Jesus konsequent, kompromisslos nachfolgst, dass du plötzlich eine ganz andere Persönlichkeit wirst. Eigentlich kann Persönlichkeit niemand ändern. Weder der Lehrer noch die Eltern. Du kommst so zur Welt mit deiner Persönlichkeit. Aber wenn du dann Jesus in dein Leben hineinlässt und Jesus anfängst nachzufolgen, kommst du aus der seelischen Trockenheit heraus und die geistliche Reife beginnt in deinem Leben zu greifen. Du wirst geistlich motiviert und inspiriert und beginnst Früchte zu tragen, die genießbar sind. Kein Mensch will unreife Früchte genießen. Ich weiß nicht, ob du saure Früchte da irgendwo hast, unreife Äpfel. Aber wenn wir reife Früchte sehen, weißt du, da reißen wir uns danach. Reife Früchte. In unreife Früchte gehen nicht einmal die Würmer. Nicht einmal die wollen mit Unreifen was zu tun. Und nicht einmal der Teufel. Weißt du, Satan begehrt euer, weil ihr reif seid, ihr Jünger, ihr Aposteln. Weil ihr etwas weiter seid als der Durchschnitt der Juden damals. Unreife Menschen mögen nicht einmal die Gottlosen. Was sollen wir mit denen anfangen? Die Gesellschaft kann mit vielen unreifen Menschen nicht mehr anfangen. Die streiten sich, sind im Krieg mit allen möglichen Leuten, sind verärgert, haben Probleme mit den Vorgesetzten und Probleme mit den Patienten oder mit wem auch immer. Weißt du, man macht um unreife Menschen weiten Bogen. Was habe ich von der Nachfolge? Weiß ich, wer reif? Und plötzlich bin ich anziehend, wie ein Magnet. Plötzlich, weißt du, Leute rufen dich an und sagen, was würden sie da machen, was denken sie darüber, ob sie das machen oder nicht, ist eine andere Sache. Aber sie werden dich fragen, denn sie wissen, das hast du mal durchgemacht und durchlebt. Reife ist eine gesunde Entwicklung und das wirst du, wenn du Jesus nachfolgst. In der Nachfolge Jesu bist du wirst eine gesunde Persönlichkeit. Bist ruhig, bist gestanden, bist bewährt, bist gewachsen, bist gereift. Gesundes Wachstum braucht seine Zeit. Das geht nicht so von heute auf morgen. Bis man erwachsener wird, vergehen Jahre, Jahrzehnte. Zuerst machst du noch Pubertät durch und bist noch unreif. Aber dann irgendwann entwickelst du dich zu einem mündigen Menschen, brauchbaren Menschen, bist kommunikationsfähig, entwickelst Gemeinschaft. Kannst mit Leuten plötzlich umgehen, mit Leuten reden. Kannst sogar zuhören, wenn einer Dummheiten erzählt. Dann sagst du, naja gut, nächstes Mal werden die dir zuhören, wenn du deine Dummheiten denen erzählst. Und das ist Reife, dass ich den anderen genauso nehme, wie ich genommen werden möchte. Das ist geistliche Reife. So, was habe ich davon, wenn ich Jesus nachfolge? Ich jage nach der Heiligung. Heiligung ist, dass unser Charakter reift und Gott will mehr als nur Halleluja, Lob und Dank Menschen. Weißt du, das ist schön, aber viele Menschen sind nicht reif im Charakter, auf die kannst du nicht verlassen. Viele Christen oder möchte gerne Christen sind geistliche Stoffeln und unbrauchbar für den Himmel. Der Heilige Geist ist ein Gentleman, er zeigt uns, wie man sich benimmt und deshalb sind wir hier, dass wir diese Benimmregeln lernen, wie man sich im Himmel benimmt. Weißt du, da muss man wissen, Majestät, 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 verstehst du? Ihn anzubeten, zu achten, den König die Ehre zu geben. Reife ist Charakterbildung des Herzens. Charakter ist etwas wie das Wasser für das Schiff. Es trägt uns und das macht uns aus. Verstehst du? Das ist der Charakter. Und Gott wird uns nicht richten nach unseren Werken. Weißt du, vergiss das ganze Zeug. Verstehst, dass du viel für den lieben Gott arbeitest und tust. Gott wird uns richten nach unserem Charakter. Gott wird uns richten nach unserem Charakter. Und Jesus macht uns charaktervolle Menschen, formt unseren Charakter. Das habe ich von der Nachfolge. Verstehst du, dass ich plötzlich, ja, wie der Petrus, die sind weitergekommen. Ihr seid Fischer, aber ich will aus euch Menschenfischer machen. Eine Stufe höher. Geistliche Gaben werden gegeben, aber der Charakter wird entwickelt. Und wir bevorzugen Gaben. Oh, ich möchte prophezeien, ich möchte weissagen, ich möchte Kranke heilen. Oh Gott, wenn ich das könnte. Als der Billy mal da war, wir haben ein Ehepaar gehabt, oder ein Mann eigentlich mit seiner ganzen Familie, der hat geguckt, wie macht es der Billys Sohn, beobachtet, und dann hat er die Füße verlängert und versucht, weißt du, und die Füße gezogen und was weiß ich, was er da gemacht hat. Das war eine Blamage. Und die Leute kamen und sagten, ja, der versucht das, was der Bille kann. Nicht alles ist das gegeben. Verstehst du? Gaben sind einfach Geschenke. Und du kannst nicht lernen. Und dann die Füße langziehen. Dieser Mann hat fast vom Stuhl gezogen. Verstehst du? Jetzt, im Namen Jesu, verstehst du, da ist nichts passiert. Im Namen Jesu, da ist nichts passiert. Charakterschulung. Das ist Nachfolge. Charakterschulung. Dass du bestimmte Dinge überwindest, dass du viele Dinge schluckst und sagst, ich bin still lieber, sag lieber gar nichts. Weißt du, deshalb ist es wichtig nachzufolgen, dass wir jeden Tag erneuert werden. Jeden Tag mehr Selbstkontrolle über mir selbst, jeden Tag mehr Selbstbeherrschung, jeden Tag mehr erfahre ich von dem Meister seine Geheimnisse, seine Wahrheiten. Und weißt, ich gehe wie ein Chamäleon. Die Chamäleons haben etwas, weißt du, die passen sich der Umgebung an. Und Christen, wenn sie viel mit dem Heiland umgehen, sie passen sich ihrer Umgebung an. Und das ist Jesus. Und ich weiß, was das ist. Verstehst du, mit wem du umgehst? Das bist du. Ich predigte auf der Straße, weißt du, du wirst auch vor der Straße von den Leuten, Straßenleuten, von den Passanten belehrt. Wenn ich so auf der Straße predige, kommt jemand zu mir und sagt, mein Herr, Sie sprechen wie Martin Luther. Ich habe gar nicht gewusst, wie der Martin Luther gesprochen hat. Aber ich habe die Martin-Luther-Bibel gelesen und gelesen, x-mal durchgelesen. Ich weiß nicht, wie oft die Martin-Luther-Bibel durchgelesen habe. Ich weiß, wenn ich heute Bibel, was in der Bibel suche, weiß ich, was in der Martin-Luther-Bibel steht. Weil ich die Martin-Luther-Bibel gelesen habe. Und dann habe ich gedacht, nein, ich möchte nicht wie Martin Luther sprechen. Und deshalb habe ich mir dann neue, verschiedene Bibelübersetzungen besorgt. Und nicht nur Martin Luther. Aber ich habe eines gelernt, was du viel liest, was du viel anguckst, was du viel anhörst, das färbt es ab. Wie bei einem Chamäleon. Du sprichst wie Martin Luther. Verstehst? Er ging für Bass. Weißt du, was das ist? Verstehst du? Und so viele Dinge wie der Martin Luther. Jüngerschaft ist, dass wir uns Jesus anpassen. So sein wie Meister, wie der Meister, von hier bis drüben. Mein ganzes Leben lang. Charakter kannst du nicht kaufen. Charakter muss entwickelt werden und muss reifen. Und das Charakter reift durch viele Bewährungsproben. Es ist nicht in einem einzigen Augenblick Hand hoch und gerettet sein. Nein, es ist ein lebenslanger Prozess. Es geht nicht von heute auf morgen. Gefühle können kommen und gehen, aber der Charakter bleibt. Und er entwickelt sich oder auch nicht. Da, weißt du, wir müssen lernen, mit dem Herrn umzugehen. Charakter ist mehr als nur Begeisterung, es ist Reife. Es ist wirklich eine Reife. Gott formt uns im Charakter, wie in Töpfen Ton formt. Und dann bearbeitet er uns, behackt uns. Ich werde nie vergessen, während wir da auf der Straße in Stuttgart am Königsplatz unsere Freigottesdienste abhalten, da kommt plötzlich so ein Kranwagen und setzt einen Klotz ab. Gut, und wir sind ja jeden Sonntag, waren wir draußen und haben missioniert. Und ich konnte sehen, oder auch werktags manchmal zwischendurch. Und dann habe ich gesehen, da arbeitet ein Steinmetz. Da klopft ein bisschen und da klopft ein bisschen. Ich bin ein offener Mensch. Ich sage, ja, na, was soll das werden? Sagte, ich habe eine Idee. Das kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Das werden Sie sehen. Dann klopft er. Wochenlang, monatelang hat er da dran rumgeklopft und da weg und da weg. Eines Tages habe ich fast Angst bekommen, da wird bald nichts mehr von dieser Plastik hier bleiben. Verstehst du, da klopft er so viel weg. Und heute steht diese Plastik immer noch am Königsplatz in Stuttgart. Verstehst du? Aber da hat wochenlang gearbeitet. Und es ist nicht von heute auf morgen passiert. Weißt du, wir kommen zum Heiland wie ein Klotz, ein grober Klotz, verstehst du? Und da werden wir behauen, und da werden wir behauen, und da werden wir bearbeitet, und dann werden wir geschmirgelt, und dann werden wir geschliffen. Das ist Nachfolge. Bis dein Charakter so ist, wie Gott es haben will. Er hat schon seine Idee mit dir und mit mir, mit uns allen. Weißt du, er fügt uns Schmerz zu, das muss weg, und das muss weg. Das ist uns gar nicht so angenehm, also mir nicht. Und dann sagt er uns ein paar Wahrheiten. Weißt du, dir wurde vergeben. Vergib du auch.
Das ist Nachfolge.
Vergebung ist so ein Maßstab für deine und meine Reife. An der Vergebung sieht man, wie reif man geistlich ist, ob man vergeben kann. Weißt du, denk an diesen Schalksknecht, dem wurde eine ganze Menge vergeben. Und da kommt so ein kleiner Pfifferling da und sagt, bitte lass dich schuldig, bezahl, sobald ich Geld habe bei der nächsten Gehaltsabrechnung. Der sagt, von wegen, jetzt will ich mein Geld haben und zwar komplett. Und was passiert? Die Geschichte wird bekannt. Und da kommt sein Herr und wirft ihn ins Gefängnis und du kommst nicht raus, bis du nicht den letzten Heller bezahlst. Wir wachsen in der Erkenntnis, indem wir anfangen zu vergeben. Vergib, Vater, ihnen, hat sogar Jesus beten müssen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vergeben. Resultate der Nachfolge ist, dass wir so einen Chip von Gott eingepflanzt bekommen. Durch Gedanken, durch den Heiligen Geist, durch die Belehrung, durch die Predigten, durch das, was wir alles hören und so weiter. Und wir werden zubereitet für die Ewigkeit. Plötzlich, dass wir automatisch funktionieren. Dass wir gar nicht mehr denken. Also heutzutage, wenn ich Auto fahre, ich denke fast gar nicht mehr ans Autofahren. Ich mache das so, bin schon ein paar, bestimmt mehrere Millionen Kilometer gefahren. Ja, auf einem einzigen Auto habe ich mal 270.000 Kilometer raufgefahren. Also, und da habe ich schon mehrere Autos in den 50 Jahren zusammengefahren. Ich weiß, da fährst du automatisch. Weißt du, am Anfang habe ich Angst gehabt. Kann ich überhaupt Auto fahren? Geht das? Funktioniert das? Wo ist die Bremse? Wo ist der Gas? Wo ist die Kupplung? Wo sind diese Sachen? Verstehst du? Gas wegnehmen und Gas geben wieder. Und heute machen wir das automatisch. Weißt du, der Glaube von Jesus Christus muss uns ins Fleisch und Blut übergehen, dass wir das automatisch machen. Ob ich sitze oder stehe, ob ich was tue oder nicht tue, ich bin immer im Herrn. Automatisch. Resultate der Nachfolge, ganz schnell, noch ein paar Gedanken. Weißt du, wir sind in der Kaderschmiede Gottes. Da werden wir behämmert, wieder zu Weißglut gebracht und wieder gekühlt und wieder gehämmert. Bis so eine scharfe Klinge aus deinem Leben wird. In der Bibel haben wir in den Philippus, ganz kurz noch, Johannes 1, Vers 43. Philippus wurde vom Heiland selber berufen und er bringt dann nachher den Petrus zum Glauben, zur Bekehrung und so weiter. Und er ist dann, der nachher immer wieder Menschen findet. Aber der Herr hat an Philippus gearbeitet. Und wir sind auch durch die Gnade Gottes zum Glauben gekommen, wie auch immer, ob du Gott gesucht hast oder nicht gesucht hast, aber der Herr hat dich gefunden. Verstehst du, er hat dich gefunden. Und der Herr hat viele so gefunden, den Lewe am Zoll, den Zachäus auf dem Baum oben, den blinden Bartimäus beim Betteln, hat ihn gefunden. Und jeder musste selbst werden, selber wachsen. Und der Herr hat ihnen immer gesagt, folge du mir nach. Und als sie das getan haben, folge mir nach. Weißt du, da ist so viel in ihrem Leben passiert. Sie haben Vaterhaus verlassen, Freundschaften verlassen, religiöse Bindungen verlassen, ihre Kirche verlassen, tote Kirchen, tote Religionen. Ja, sie haben sogar das Volk verlassen und sie sind in eine ganz andere Stadt gezogen und dort missioniert und gepredigt. Nachfolge Jesu ist, dass sie das bisherige verlasse, das mir nichts gebracht hat. Paulus sagt, ich achte alles für Kot, auf dass ich Christus gewinne. Weißt, das ist, ich achte es gar nicht mehr. Das war gut. Also ich habe sehr viel Kraft und Energie verwendet, um das zu lernen. Beim Gamaliel oder sonst wo. Das habe ich als Pharisäer. Es war sehr anstrengend. Aber das ist alles Mist für mich. Dreck. Wo ich jetzt Christus vor mir habe und weiß, wie Christus ist. Er ruft uns und er befähigt uns und er bereitet uns für das Leben vor. Und das ist Nachfolge. Und erst wenn wir beim Heiland sind, sind wir vollendet. Als ich das gelernt habe und das begriffen habe, habe ich sehr viel begriffen. Nachfolge ist, so zu werden, wie Jesus war. Das zu tun, was Jesus getan hat. Und die Begleiterscheinung in unserem Leben ist Zeichen. Die Zeichen, die da glauben werden, folgen. Wir meinen da Krankenheilung, Totenauferstehung oder was weiß ich, Füße werden länger. Oder Arme werden länger, oder was weiß ich, die Haare wachsen schneller, oder Zähne wachsen nach. Also, ich habe da so viel gehört, was so alles nachwachsen kann. Ich glaube, dein Herz muss mitwachsen. Das ist ausschlaggebend und nicht die äußeren Glieder. Die Zeichen, die da folgen, das sind die Auswirkungen. Die Zeichen sind die Auswirkungen. Du wirst verfolgt, wirst gejagt, wirst beobachtet, wirst angefochten, und du kannst ganz gelassen und ruhig sein. Das ist ein Zeichen. Reg sie nicht auf, häng sie nicht auf, spring nicht zum Fenster raus. Weißt du, du folgst Jesus nach. Oft wirst du gar nicht ernst genommen, wenn du Jesus nachfolgst. Ach, das ist alles Strohfeuer. Vergiss es. Wenn du Jesus nachfolgst, wirst du oft nicht verstanden. Wirst oft verdrängt. Wirst ausgelassen. Man lade dich nicht zum Geburtstag ein. Oder zum Kaffeekränzchen oder Weihnachten oder sonst wo. Die Familie trifft sich und du bist ausgeschlossen. Weißt du, wenn du Jesus nachfolgst, du wirst oft beleidigt. Betbruder, Betschwester. Du wirst ausgenutzt, kommst in Zwickmühlen. Weißt du, was Zwickmühlen ist bei Damenspielen? Zwickmühle. Egal welchen Zug du machst, ist alles falsch. Kannst nie richtig machen. Ist eine Zwickmühle. Weißt du, kommst in Gewissenskonflikte, musst manchmal Nein sagen, musst öfter schweigen und schlucken und keine Magenkrämpfe und keine Magenkrebs bekommen. Aber es gibt auch positive Begleiterscheinungen, Zeichen, die da folgen werden. Güte und Gnade und Barmherzigkeit. Und zwar von oben, von Gott. Und Jesus sorgt für dich, dass du das Ziel erreichst. Und Jesus ist es, der dich weiterbringt. Und Jesus ist der, der zeigt, du mein Kind, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Und weißt du, immer wieder ruft er dir zu, Kind, ich liebe dich, auch wenn du jetzt in die Gülle gefallen bist und stinkst und hässlich bist, ich liebe dich. Weißt du, da musst du nicht mehr irgendeine Show abziehen oder irgendeine Sensation vollbringen. Oh, ich bin ein guter Christ, ich glaube an den Heiland, ich glaube an das und das und das, egal was du glaubst. Hast nichts davon. Es ist was hast du für die Ewigkeit? Echte Nachfolge ist, Jesus nicht wegen dem Brot zu folgen und ihn zum Brotkönig zu machen. Nein, Jesus will auch nicht, dass du wegen den Wundern und Heilungen und sonst was ihm nachfolgst. Nein, er möchte deinen Charakter verändern. Er möchte Qualität in unserem Leben haben. Wahre Jünger folgen Jesus nach, auch unter sehr schwierigen Umständen. Sie halten zu Jesus, sie bleiben bei Jesus und die Resultate sind großartig. Ei, du treuer Knecht. Die treuen Knechte werden belohnt. Die bekommen ihr Geld, das, was sie verdient haben, auch wenn sie nichts verdient haben, aber die treu, sie haben zu Jesus gehalten. Sie sind bei Jesus geblieben. Der Jünger geht mit dem Meister durch dick und dünn und hält immer zu ihm. Wo du bist, will ich auch sein, Herr Jesus. Lieber Heiland, ich danke dir für dein Wort auch heute Abend. Ich danke, dass du bei uns bist, alle Tage bis an der Weltende. Ich habe was von dir, Herr Jesus. Ich habe das Glück, welch Glück es erlöst zu sein, Herr, durch dein Blut. Ich freue mich auf die Erlösung, ich freue mich auf die Gnade, auf die Barmherzigkeit und die Güte und diese Strapazen des Lebens, die wir da durchmachen müssen. Die Tage gehen vorbei. Nur noch ein paar Meilen und wir sind zu Hause. Halleluja. Amen. Gott segne uns, wir nehmen uns